Ich grüße euch, ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, mal wieder hier zu sein. Es macht mich aber auch ein bisschen traurig. Ich kenne ja viele von euch schon 30, ne, länger. Das sind, keine Ahnung, also seit Grundlegung der Welt. Aber es sind zwei weniger geworden. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Vor allem das mit Matthias. Ich kenne den, wie heißt der, Marco oder Mario? Marco, den kenne ich leider nicht. Christel habe ich natürlich auch gekannt. Habe den Gerhard, ihren Mann, beerdigt. Es ist schon etwas, wenn der Tod hineingreift in so eine Gemeinde und vor allem ins Leben. Es ist nicht leicht, zu sterben und Menschen loszulassen, auch für Christen nicht. Es kommt gerade wieder auf, und ich glaube, das ist sehr gut so, dass das ja nicht das Letzte ist. Dass das Letzte, was sein wird, dass er kommt, Jesus, und sich zu und uns zu sich nehmen. Da wird einiges davor sein und einiges auch im Währenden. Und das wollen wir jetzt nicht behandeln. Manche, die versuchen dann zu sagen, ja, also Jesus kommt demnächst. Am Freitag hatte ich Besuch von einem, der Verantwortung in mehreren christlichen Werken hatte. Und der kommt zur Haustür rein und sagt, hoffentlich ist bald die Entrückung. Und es ist so richtig aus ihm herausgebrochen. Ich konnte ihm jetzt nicht sagen, dass die Entrückung noch am Freitag geschehen ist. Ist sie dann ja auch nicht. Aber das ist natürlich unser Fragen. Wie lange kann das noch mit dieser Welt gehen? Junge Menschen haben wahnsinnige Angst vor der Zukunft. Auch junge Menschen aus der Gemeinde. Manchmal darf man es in unseren Gemeinden nicht so sagen. Aber da gibt es schon auch viele, die wirklich Angst haben vor dem, was auf uns zukommt. Hoffentlich kommt Jesus. Ist er jetzt schon da oder stehen wir kurz davor? Ich bin viel mit dem Auto unterwegs und ich habe schon oft, kam ich an eine Stelle, da habe ich gedacht, jetzt haben sie mich geblitzt. Ich weiß nicht, ob das euch auch schon gegangen ist, irgendwie so eine Sonnenspiegelung in der Windschutzscheibe oder keine Ahnung. Du bist zu schnell gefahren und hattest den Eindruck, jetzt haben sie mich geblitzt. Aber es war nicht so. Es war nicht so. Wenn du geblitzt worden bist, dann wusstest du es. Also, ich könnte es jetzt beschreiben, ich habe es mehrfach in meinem Leben gesehen, in letzter Zeit weniger, weil ich habe jetzt ein Auto, das regelt bei 130 ab, aber da kann man auch geblitzt werden. Aber wenn man geblitzt wird, weiß man es. Wenn Jesus kommt, wissen wir es. Da wird es keinen Zweifel geben, da müssen wir dann, Entschuldigung, nicht einmal die Bibel aufschlagen. Sondern dann ist er da, bei uns. Ja, was wird denn davor sein? Wir haben ja dieses große Kapitel der sogenannten Endzeitrede, Kapitel 24 im Matthäusevangelium, da stehen viele Zeichen drin. Es wurde immer wieder schon gesagt, ja, jetzt ist dann soweit und so. Aber die Zeichen, das war immer, ja, so ein bisschen fraglich. Man hat den Fokus dann auf Deutschland gelegt und in Deutschland ist gerade so, also wird Jesus wiederkommen. Aber heute ist das anders. Heute erfüllen sich viele dieser Zeichen global. Global. Und das sollte uns schon etwas wachrütteln. Aber Jesus wusste, wenn die Zeit dieser Zeichen ist, wird die Gemeinde nicht wachgerüttelt, sondern schläfrig. Und vielleicht macht uns das dann nochmal deutlich, wie es eigentlich um uns steht, dass die Tendenz unter den einzelnen Christen und unter der Gemeinde immer die Schläfrigkeit ist und eben nicht das Wachsein. Wir müssen uns dann Gedanken machen, wie füttern wir denn das Wachsein? Da komme ich dann gleich dazu. Aber das ist ja schon erstaunlich. Jesus bringt nach dieser gewaltigen Endzeitrede, da bringt er die Schläfrigkeitsgeschichte. Die 10 Jungfrauen, die da dem Bräutigam entgegengehen, und ich kann es nicht anders lesen, das ist die Gemeinde, die dem Bräutigam entgegengeht. Ja, und was passiert denn? Die schlafen ein. Alle schlafen ein. Ich lese uns diese Geschichte aus dieses Gleichnis, und man muss beim Gleichnis immer aufpassen, dass man es nicht zu stark überdehnt und dass man immer die biblischen Bezüge dann auch dazu nimmt. Das wollen wir auch tun. Also, Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Wenn das Himmelreich kommt, also davor hat er gesagt, was davor ist, und jetzt, wenn es kommt, also jetzt gehen wir sozusagen drauf zu, wird es sein wie folgendes Gleichnis: 10 Brautjungfern nahmen ihre Lampen und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. 5 von ihnen waren dumm. Ich verwende eigentlich das Wort dumm nicht, aber da steht's. Die anderen 5 waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die klugen Jungfrauen dagegen nahmen zusammen mit ihren Lampen auch Krüge mit Öl mit. Also das ist der Unterschied. Doch der Bräutigam verspätete sich. Da habe ich manchmal wirklich auch so den Eindruck, warum ist er denn nicht so da? Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde, und zwar alle, und schliefen ein. Alle. Keiner sage, ich bin der Einzige, der da noch wach ist und der den Durchblick hat und der... Nein, alle schlafen ein. Alle schlafen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf, seht doch, der Bräutigam kommt. Jetzt ist er da. Geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl. Das ist natürlich das Geschickteste, gell? Die laden mal so das Ölkännle schleppen und dann sagt man, ich will auch. Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten, das geht nicht. Das Öl reicht nicht für uns und euch. Aber wie unsozial ist denn das? Ah, das muss ja etwas sein, was man nicht teilen kann. Ah, das ist ja komisch. Unsoziales Verhalten. Geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches. Ja, also, vielleicht gibt es ja noch. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Das gibt es also, geschlossene Gesellschaft im Himmel. Es kommen nicht alle hinein. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Keiner weiß es. Mein erster Punkt. Wir leben am Vorabend des Festtages. Also auch das macht sich ja unter uns Christen manchmal so breit, so diese resignative, so diese pessimistische Stimmung. Das, was jetzt geht, in die Endzeit hinein, alles schlimm, furchtbar, Kriege, Krankheiten und so weiter. Nein, wir sind unterwegs zum Festtag. Wir sind Festgemeinde. Nein, wir haben noch nicht das Fest. Das meinen auch manche, ja, dass wir schon im Himmel sind. Das sind wir noch nicht. Da werden wir noch Großartiges sehen. Aber in dem, was auch die Gemeinde an Schlimmem betreffen wird, in der sogenannten Letztzeit, ist Gemeinde Festgemeinde. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus, wenn dies alles geschieht, so erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Erhobenen Hauptes, wir haben es ja auch. Das ist etwas, was in die Zukunft schaut. Das ist etwas, was Hoffnung hat. Das erhobene Haupt ist das Hoffnungshaupt. Also es ist eine fröhliche Truppe, die da gemeinsam unterwegs ist, diese 10 Brautjungfern, die stellvertretend für die Gemeinde stehen. Alle waren an ihren Öllampen zu erkennen. Man konnte sie nicht voneinander unterscheiden. Wenn ihr die gesehen hättet, so wie sie da zum Fest gegangen sind, da hättet ihr gesagt, also die sehen eigentlich alle gleich aus. Die kommen alle hinein, die sind alle vorbereitet auf das, was kommt, wenn der Bräutigam kommt. Also anscheinend ist das auch in der Gemeinde so, da gibt es Leute, die werden dazugehören. Und es gibt Leute, die werden nicht dazugehören. Der Riss, die Scheidung geht mitten durch die Gemeinde. Und es ist eine ganz eigenartige Sache, wenn ich das so immer sage, an anderer Stelle auch, da denke ich immer, werde ich dabei sein? Und dann gibt es einen Punkt, wo ich sage, ja, deshalb werde ich dabei sein. Und das muss das Öl sein, denn am Öl entscheidet sich's ja. Also das müssen wir anschauen. Jesus, ich glaube, dass Jesus der Messias, der Bräutigam ist, der erwartet wird. Von seinem zweiten Kommen ist hier die Rede und von dem Fest, das dann beginnt, das kann man in Offenbarung 19 nachlesen. Zweitens, alle warten auf ihn und schlafen ein. Es wurde ja die Zeit sehr lang. Es ist übrigens ein Kennzeichen unseres Gottes, dass wir menschlich den Eindruck haben, warum dauert es denn auch immer so lang? Ich habe das in vielen, vielen Momenten meines Lebens schon erlebt, wo es dann wirklich existenziell wurde. Und ich habe gedacht, Herr Jesus, warum wartest du denn jetzt so lang? Warum immer auf den letzten Drücker? Vielleicht hängt das auch mit dem Öl zusammen. Sicherlich mit dem Öl. Also auch bei ihnen wurde die Zeit lang, es verspätete sich, zeitweise sind sie noch wach geblieben, haben sich vielleicht gegenseitig wach gehalten und irgendwann war das nur noch ein schlafender Haufen Elend. Ist normal. Wer wartet, der wird schläfrig, der schläft dann vielleicht sogar ein. Gemeinde wird schläfrige Gemeinde sein vor der Wiederkunft Jesu. Gemeinde wird einschlafen. Jetzt sagt nicht, oh, dann gehe ich sowieso gleich ins Bett, dann gehe ich gar nicht mehr in Gemeinde. Nein, gemeinsam schläft man ein. Das ist auch noch ein Markenzeichen. Keinem wird das allerdings bei der Ankunft des Bräutigams vorgeworfen. Das hat mich auch überrascht. Also der Bräutigam kommt, jetzt sieht er diesen schlafenden Haufen da. Da hätte ich gesagt, also ihr seid doch schöne Penner da. Also jetzt erwartet ihr mich da alle schläfrig und mit ausgemachten Lampen. Kein Vorwurf, so ist Jesus. Weil Jesus doch weiß, wie wir Menschen sind. Und weil wir doch, da nützt da kein Wecker nichts und bei mir vibriert da immer meine Uhr und so, wenn der Wecker tut. Es nützt doch alles nichts. Nützt ja alles nichts. Wir haben doch nichts, womit wir uns auch als Gemeinde wachhalten können. Das Einzige, um was wir uns als Gemeinde kümmern sollten, ist erstens Lampen und zweitens Öl. Und die spannende Frage ist natürlich, was ist das? Also wenn das das Wichtige ist, dann müssen wir uns um das kümmern. So logisch. Also jetzt sind Sie da aufgewacht und jetzt gehen Sie nicht irgendwie weg oder so, sondern jetzt kümmern Sie sich um Ihre Lampen. Sie vertrauen, er wird kommen, aber Sie bleiben nicht wach. Diese Geschichte muss man vom Ende her lesen, um auch die Dramatik zu verstehen. Und auch da erschrecke ich immer wieder. Wisst ihr, jetzt nehmen wir es mal für die Gemeinde. Man kann es für die Ortsgemeinde nehmen, man kann es für die, ich glaube, dass die sogenannte universale Gemeinde gemeint ist, also weltweit. 50% kommen nicht hinein. 50% haben nicht das, was man braucht, um hineinzukommen. Jetzt will ich mich nicht an diesen 50% aufhalten. Aber Jesus hätte ja auch sagen können, also das sind 9 Jungfrauen und die haben alle Öl dabei gehabt und eine ist so eine Blindschleiche, die hat kein Öl dabei, die kommt nicht hinein. Da wäre es 10%, da wäre es Friede. Aber es sind 50%. Das ist schon aufrüttelnd. 50%. Bis zum Einschlafen, da hätte jeder gesagt, also alle Brautjungfern, 100% sind dabei. Sie waren ja nicht zu unterscheiden. Lediglich 5, die hatten da so an der Seite vielleicht so ein bisschen beschmutzt, weil sie die dreckigen Ölkannen mit rumgeschleppt haben. In der einen Hand die Lampe, in der anderen die Ölkanne. Also das waren vielleicht sogar die Unansehnlichen. Die anderen, die tänzelten vielleicht mit ihren leeren Öllampen und lobten den Bräutigam. Die anderen schleppten da ihre blöde Ölkanne da und Kanister da rum. Ja, also so muss man sich das ja vorstellen. Vielleicht wurden sie noch verspottet. Ihr Pessimisten, wieso nehmt ihr eine Ölkanne mit? Wieso schleppt ihr auf eine Hochzeit einen Ölkanister mit? Das braucht man doch nicht. Tanzt doch mit uns. Lobt den Bräutigam. Erhebt die Hände zum Lob. So haben wir es damals gemacht. Das kannst du mit einer Hand und mit so einem Öllämpchen. Ja, die Öllämpchen sind ja so Handteller groß gewesen. Gell? Vielleicht kennen es manche. Also da kannst du ja rumtänzeln. Ölkanister. Letzte Woche, und ich frage das immer wieder, vielleicht weiß der Marcel sogar noch, letzte Woche, da fragte ich in einem Seminar, in diakritischem Kolloquium, so heißt es, wie kann man eigentlich von einem Menschen sagen, dass er mit 100% Sicherheit Christ ist? Oder anders gesagt, wie könnt ihr eigentlich hier im Raum sagen, wer Christ ist und wer nicht? Und bitte jetzt nicht so, naja, ich bin mir zu 90% sicher, der Marcel, das ist ein Christ, ja, ihr Pastor. 100%. Von wem könnt ihr 100% sagen? Und die Studenten in solchen Situationen, ich bin immer dankbar, die hauen jetzt nicht gleich eine Antwort raus. Sondern es ist immer das Gleiche. Sie denken nach und da bin ich grundsätzlich froh. Das ist gar nicht so einfach, sagen sie. Und dann kommen sie drauf, an ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Aber der Nachsatz ist sofort, und das kann ich euch schon voraussagen, Nichtchristen haben oft die besseren Früchte. Die Christen sind nicht unbedingt die fruchtbarsten Bäumchen im Reich Gottes. Also kann es irgendwie auch nicht sein, dass man sagt, naja, der tut besonders Gutes, der grüßt immer, der ist freundlich. Das sind auch meine Nachbarn, ganz ehrlich, oft freundlicher. Wenn jemand getauft ist, sagt dann der Baptist, aber dann wird ganz schnell eingeworfen. Die Mehrheit derer, die sich Christen nennen, wurde als Säugling getauft. Und was daraus wird, das sieht man nicht selten, also dass sie eben keine Christen sind. Also rein, dass man ein bisschen Wasser über die leert, macht noch keinen zum Christen. Übrigens auch nicht, dass man ihn untertaucht. Das macht auch keinen zum Christen. Sonst wäre ja das Wasser Öl. Also auch das ist kein Kritik. Wer zu einer Gemeinde geht, in der man sich zu einer Ordnung und einem Bekenntnis bekennen muss. Aber man war sich schnell einig, dass man das auch einfach so dahersagen kann. Ja, ich glaube auch an die Gemeindeordnung und das Bekenntnis, aber das ist doch noch kein Kriterium, ob er wirklich Christ ist. Wobei wir sind da schon sehr nahe dran. In der Schrift heißt es bei der Berufung von David, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Es ist das Zentrum des Menschen, das Herz. Das ist nicht das Gefühl, sondern das ist der Ort des Verstandes, der Ort des Willens, der Ort des Gehorsams, der Ort der Persönlichkeit. Gott sieht tiefer. Gott sieht in Bereiche, da hast du keinen Zugang. Da hat auch kein Psychologe Einsicht, niemand, nur er. Für den Menschen ist es nicht möglich zu beurteilen, ob jemand 100% Christ ist, außer bei einem, bei sich selber. Und deshalb ist das jetzt auch meines Erachtens wichtig, dass wir für uns festlegen, habe ich das Öl oder habe ich das Öl nicht? Wenn du zum Schluss, egal wie lange, egal wie fromm du aussiehst, welche frommen Bewegungen oder Worte du verwendest, wenn du das feststellst, das habe ich nicht, das Öl, ich sage gleich, was es ist, dann solltest du, darf ich so offen sagen, ändern, bevor du diese Tür wieder verlässt. Weil es geht da nicht um die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde oder es geht nicht darum, dass du halt jetzt auch religiös bist, sondern es geht um dein Leben, um dein Überleben, um nicht mehr und nicht weniger. Die Lampen gehen aus, die Gläubigen machen ein Nickerchen. Auch hier gilt, ob sie müde werden oder ob sie entschlafen sind, ist bei allen gleich. Und dann mein dritter Punkt, plötzlich ist er da. Plötzlich ist er da. Das wird so schlagartig kommen. Wir können es nachlesen in 1. Thessalonicher 4. Das kommt so schlagartig, dass alle es wissen, und zwar die, die Öl haben und die, die Öl nicht haben. Beide werden es wissen. Und da wird keine Frage mehr sein, ja, kann das jetzt wissenschaftlich sein, dass da der Jesus, der da vor 2000 Jahren gestorben ist und von dem man gesagt hat, dass er auferstanden ist, in Klammer, keiner weiß, ob so war, außer die Bibel und der glaube ich, ja, also das, ob der jetzt kommt, nein, es wird überhaupt keine Frage mehr sein, ob er kommt, bei keinem. Alle werden ihn sehen und alle werden es wissen. Und alle werden sagen, ich will dabei sein. Und manche werden sogar eine Lampe haben. War ja hier auch so. Also auf die Lampe kommt es nicht an, sondern es kommt aufs Öl an. Plötzlich ist ein ohrenbetäubender Lärm. Also da steht so drin, da man hörte den Bräutigam. Da denken wir immer, ja, so ein bisschen da so von der Ferne. Wenn der Bräutigam in einem orientalischen Kontext kommt, das geht nicht leise zu. Sondern da steppt der Bär, ganz ehrlich. Wer schläft, der kann sich nicht mehr vorbereiten. Und wisst ihr, das Tragische ist ja auch, wer schläft und Öl hat und weiß, die anderen haben das Öl nicht, wer schläft, kann es den anderen auch nicht mehr sagen. Als die klugen Jungfrauen dann den durchaus guten Tipp geben, kauft euch doch Öl, ist es zu spät. die hätten sagen müssen zu der Zeit, als sie alle gepinnt haben. Und vielleicht ist das auch etwas, was uns wachrüttelt. Dass wir uns mal überlegen, wie schläfrig ist Gemeinde Jesu. Gar nicht nur ihr, sondern ich habe bewusst gesagt, Gemeinde als Gesamtgemeinde. Wir treten zumindest in Deutschland, explizit in Europa und weltweit zeigt sich auch so ein gewisser Trend. Wir treten in ein Zeitalter ein, das vor 1700 Jahren begonnen hat. Wir treten aus dem aus, Entschuldigung. Ein Zeitalter, das 1700 Jahre gültig war, geht schlagartig heute zu Ende. Das hat im 20. Jahrhundert noch so ein bisschen ausgeplätschert, aber jetzt geht es mit einem Schlag zu Ende. Und das ist das Zeitalter des Christentums. Das Christentum ist ein für alle Mal vorbei. Was meine ich unter Christentum? Christentum bedeutet, es hat keiner persönlichen Entscheidung bedurft, um zu sagen, ich werde Christ. Sondern man war Christ, weil man in Europa gewohnt hat, weil man in Deutschland gewohnt hat, weil man katholisch oder evangelisch war. Das war das Kennzeichen, der ist Christ. Ob so war oder nicht, völlig egal. Dieser Modus, den gab es seit Kaiser Konstantin. Ja, wenn mein Landesherr, wenn der evangelisch war, bin ich auch evangelisch und wenn der katholisch war, bin ich auch katholisch und dazwischen gibt es nichts. Ja, so war das über viele Jahrhunderte. Und davor galt, wenn mein Stammesfürst, also der König oder der Herzog oder wer auch immer, wenn der Christ war, bin ich automatisch auch Christ. Das war der große Irrtum dieser 1700 Jahre. So wird man nicht Christ. So schläft man. So wird man, Ulrich Parzani hat es einmal gesagt, im Zusammenhang mit der Säuglingstaufe. Ulrich Parzani hat vor den Synodalen der Württembergischen Landeskirche, aber schon einige Jahre her, hat er gesagt, die Säuglingstaufe hat narkotisierende Wirkung. Weil vorgegaukelt wird, der ist ja Christ. Das ist Christentum. Aber das ist nicht Jesus-Beziehung. Da gab es immer auch Leute, die eine Jesus-Beziehung hatten. Keine Frage. Aber heute geht das zu Ende. Heute bist du nicht mehr Christ, weil du zufällig aus einer evangelischen Familie oder einer katholischen stammst oder weil Wasser auf deine Stirn getropft wurde, als du Säugling warst. Ich möchte es allerdings nicht despektierlich sagen, weil auf die Menge des Wassers kommt es nicht an. Aber das ist vorbei. Deshalb geht die Kirche auch rapide den Bach runter. Und nicht nur die Kirche, auch die ganzen Freikirchen übrigens. Die Freikirchen in Deutschland und weltweit zerbrechen. Zuallererst die größte, und das ist neben der katholischen Kirche die einzige Weltkirche, die war zuerst am Zerbrechen und das ist die methodistische Kirche. Aber heute sind alle anderen auch betroffen. Also nicht, dass man sagen, böse Kirche. Und jetzt ist die Frage, schlafen jetzt die, die wirklich Christen sind? Schlafen jetzt die anderen Gemeinden, haben sich zurückgezogen in ihren Kuschelbereich, also ihre Gemeinde, und pennen da vor sich hin. Es wird ein ganz großer Notstand in Deutschland einkehren, von dem Gregor Gysi, sicherlich nicht der Paradechrist, von dem Gregor Gysi sagt, vor dieser Zeit, wenn die Christen nicht mehr ein Stück weit auch die Ethik vorgeben, vor dieser Zeit habe ich Angst. Nicht vom Klimawandel, sondern vom Christenwandel. Also auch Wandel. Wandel ist immer gut, aber ihr versteht, was ich meine. Also die Frage ist, ob wir uns jetzt weiterhin narkotisieren als Christenleute oder ob wir endlich aufwachen. Und das Aufwachen verändert übrigens im Leben alles. Alles. Plötzlich ist er da. Und jetzt kommt mein vierter Punkt, und das ist vielleicht für euch so der interessanteste, weiß ich nicht. Das ist die Frage, auf was es ankommt. Die Zugangsberechtigung zu dieser Hochzeit, also die Zugangsberechtigung zum Himmel. Auf was kommt es denn an? Oder anders gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das Öl? Was ist das Öl? Die Kommentare, also wenn man die so zur Bibel gibt, die sagen alles Mögliche. Ich glaube, wir müssen einfach unsere Bibelkenntnis aktivieren, explizit das, was bereits der Samuel im Gottesdienst vorgelesen hat. So schlicht ist es. Er hat nämlich Folgendes vorgelesen, das ist ein Wort unseres Herrn aus Markus 10. Wer nicht Öl hat, Entschuldigung, was steht da? Wer nicht Glauben hat. Aha. Wer nicht Glauben hat wie ein Kind, kommt nicht ins Reich Gottes. Keine Zugangsberechtigung. Was ist die Zugangsberechtigung? Der Glaube. Der Glaube. Das klingt für uns so ganz schlicht. Das kann es doch nicht bloß sein. Das muss doch was sein, was explodiert, was leuchtet und keine Ahnung. Nein, der Glaube ist es. In 1. Johannes 5, 12, da lesen wir, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Es ist ein zweiter Hinweis. Jesus. Das bedingungslose Vertrauen, das kindliche, nicht das kindische, das kindliche Vertrauen in Jesus Christus. Ja, den ich nicht sehe, ich sehe den Bräutigam noch nicht, aber ich weiß, wenn er kommt, dann brauche ich diese Zugangsberechtigung des Glaubens. Jetzt sind wir schon ganz nah dran. Lass aus deinem Leben den Glauben an Jesus Christus raus und du kommst nicht in den Himmel. An Jesus führt es nicht vorbei. Du kannst glauben an eine gute christliche Ethik, du kannst glauben an eine christliche Kultur, du kannst glauben an christliche Kirchen und andere Institutionen. Das kannst du alles machen, aber das ist keine Zugangsberechtigung für den Himmel. Ich würde sogar so weit gehen, du kannst Dinge tun, die man naturwissenschaftlich nicht erklären kann. Man nennt das Wunder. Das kannst du machen. Aber das ist noch kein Kennzeichen deines Glaubens. Es kann auch von einer ganz anderen Seite kommen. Entweder ist es psychologisch oder sogar kann es eine Seite sein, die man dem Feind Gottes, dem Teufel zurechnen muss. Wie lässt man denn Jesus in sein Leben? Wie macht man das? Nicht indem ich glaube, dass alles in der Bibel wahr ist. Ich glaube das. Aber dass ich glaube, in der Bibel ist alles wahr und dass ich der Verteidiger der Bibel bin, das macht mich noch nicht zu einem Christen. Sondern dieses Wort Glauben ist anders, wie sagt man da, konnotiert, also ist anders belegt. Es ist nicht etwas verwahrhalten, sondern es ist ein bedingungsloses Vertrauen auf Jesus Christus. Ich vertraue in meinem ganzen Leben auf diesen Jesus. Und ich vertraue vor allem darauf, dass er am Kreuz für mich als Sühneopfer gestorben ist. Das lehnen viele christliche, auch evangelikale Theologen in der Zwischenzeit ab. Aber ohne das geht es nicht. Herr Jesus, du bist für meine Sünden gestorben und ich glaube, ich vertraue darauf, dass du jetzt mein Leben gestaltest und dass ich mit dir in den Himmel komme. Und dann habe ich die Zugangsberechtigung. Ja, aber jetzt, was sind die Lampen? Was sind die Lampen? Auch da ist es gut, die Bibel mal aufzuschlagen, übrigens immer gut. Aber was sind jetzt die Lampen? Also das sind ja die Gefäße, in denen der Glaube, in der er transportiert wird. Wo wird denn unser Glaube in die Welt transportiert? Und jetzt kommen wir zu diesem Wort, an der Liebe sollt ihr sie erkennen. Römer 13, 13, da steht, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Was ist das Größte? Die Liebe. Die bleibt bis zuletzt. Der Glaube bleibt bis zuletzt, weil wir den brauchen als Zugangsberechtigung, als das Öl. Und das Gefäß, in dem wir das Öl tragen, ist die Liebe.
Martin Luther hat es so ausgedrückt: Darum sähe ein jeder für sich zu, dass er diese beiden beisammen habe. Das Öl, das heißt rechtes Vertrauen und Glauben an Christus, und die Lampen oder das Gefäß, das heißt die äußere Dienstbarkeit gegen den Nächsten. In diesen Zweien steht das christliche Leben. Glaub, Gott hilft deinem Nächsten. Das lehrt das Evangelium. Also willst du wach bleiben? Dann nimm auf jeden Fall die Lampen mit. Die Liebe. Und zwar nicht nur die Liebe untereinander, sondern die Liebe nach außen, die Nächstenliebe. Hat einer ein Buch geschrieben, die 9 Kennzeichen einer idealen Gemeinde. Wisst ihr, was er an diesem 9 Kennzeichen vergessen hat? Er hätte draufkommen können, es müssen ja 10 sein, gell? Das ist die Diakonie. Und ich meine jetzt nicht die institutionalisierte, sondern das Liebeshandeln, das aus der Gemeinde für die Umgebung, für die Gesellschaft herausfließt. Nicht das große Engagement für irgendwelche Organisationen, sondern das schlichte, liebevolle Helfen dort, wo ich gehasst werde, dort, wo es auf keine Gegenliebe stößt. Also lasst uns doch das mitnehmen. Hast du Glauben? Bedingungsloses Vertrauen, dass du mit Jesus durch dieses Leben kommst, dass er dein Leben gestaltet und dass du mit Jesus hindurchkommst, wenn du stirbst. Ich habe das mit Matthias schon früher erfahren. Die anderen 2 Todesfälle, die ihr hattet, habe ich jetzt erst heute Morgen erfahren. Aber ich habe bei Matthias gedacht, jetzt ist er dort, wo er hin wollte. Wo er, seit ich ihn kenne, wo er immer wieder hin wollte. Dass es so schnell ging und so dramatisch, das hätte keiner gedacht. Auch er nicht. Wollte ja was Gutes tun, gell? Aber sein Glaube hat ihn getragen zum Hochzeitsfest. Wenn Jesus wiederkommt, wird sein Grab aufgehen und er wird auferstehen dem Herrn entgegen, so steht es in 1. Thessalonicher 4. Wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung, aber das brauche ich auch nicht, sondern das. 5. Die große Scheidung. Mit großer Dramatik, aber auch mit großem Realismus endet unser Gleichnis. Jetzt versuchen diese 5 dummen Jungfrauen, versuchen verzweifelt, ja, an Öl zu kommen, an Glauben zu kommen. Aber liebe Freunde, das muss man, bevor der Bräutigam da ist, erledigen. Du kannst nicht sagen, jetzt warte mal, ob das stimmt, was da in der Bibel steht, dass da wirklich dann Jesus kommt und dass alle, die ihn sehen, und dann werde ich auch glauben. Vergiss es. Vergiss es. Der Glaube muss vorher kommen. Und deshalb ist das mein tiefes Anliegen, gar nicht, weil ich dich für irgendeine Organisation oder Gemeinde gewinnen will. Jetzt glaube ich, dass jeder Christ eine Gemeinde haben sollte, aber darum geht es gar nicht. Nicht die Gemeinde steht im Vordergrund. Sondern dass du an Jesus Christus glaubst, dass du ihm vertraust. Und das geschieht, indem ich sage, das ist wie bei einer Trauung. Wenn da der Bräutigam sagt, ja, ich will, und die Braut sagt, weiß ich nicht, warten wir es mal ab. Die werden nie verheiratet. Ja, die Braut muss es auch sagen und umgekehrt natürlich genauso. Und so ist es auch genau bei der Beziehung zu Jesus. Du musst es sagen. Und ich empfehle das mit einem Zeugen zu machen. Weil der kann dich, wenn du dann zweifelst, kann der zu dir sagen, doch, ich war dabei. So schlicht. Also mach's doch fertig, bevor Jesus wiederkommt. Und dann ist es für dich kein Panikfest, sondern ein Freudenfest. Und das nützt ja nichts. Man kann den Glauben ja wirklich nicht heilen. Ja, ich kann jetzt nicht so Doris sagen, Doris, kriegst 5 Pfund von meinem Glauben. Das nützt gar nichts. Ja? Man muss selber glauben. Und wo kauft man den Glauben? Bei Jesus. Jesus, ich will von dir den Glauben. Zu bringen habe ich nichts, aber ich brauche es, um gerettet zu werden, um ewig zu leben. Und dann, wenn man es kann, und das wollte ich noch sagen, die Liebe übrigens, die Lampe, die hatten ja alle. Also man kann wohl auch Nächstenliebe praktizieren ohne das Öl, ohne den Glauben zu haben. Also gleichsam, das Gefäß ist da. Vielleicht bist du ein Mensch, der wirklich liebevoll mit seinen Mitmenschen umgeht, der ein Philanthrop ist, ein Menschenfreund. Und ich sage das gar nicht negativ. Ich finde es was Großartiges, mit welcher Uneigennützigkeit Menschen helfen, obwohl sie nichts zurückbekommen. Aber die Lampen allein reichen nicht. Die Liebe brennt sichtbar für Jesus, wenn du den Glauben an Jesus Christus hast. Manche sagen, euer Pastor hat gesagt im Vorfeld, ja, ich habe gesagt, aber in der Bibelstunde, das ist das Öl. Das ist ja gar nicht so falsch. Denn was treibt denn den Glauben? Was ist denn das, was den Glauben letztendlich schafft und erhält? Der Heilige Geist. Was ist denn das, was uns selbstlos lieben lässt in dieser hasserfüllten Welt? Und da brauche ich gar nichts zu sagen. Das ist der Heilige Geist. Also ihr seht, das ergänzt sich ja. Das widerspricht sich ja überhaupt nicht. Aber die Bibel sagt nun einmal, ohne Glauben, ohne dieses Öl wird keiner gerettet. Glaubst du das? Ich bete. Und Herr Jesus, das ist unsere große Sehnsucht, dass wir dieses Öl haben, dass wir es glauben und als etwas, was unseren Glauben schafft und erhält, gibst du uns deinen Geist. Großartig. Gibst du dich uns selber, du in uns. Wir danken dir ganz herzlich dafür und wir bitten dich für die, die noch nicht glauben, die noch nicht vertrauen in dich. Herr Jesus, schenk doch dieses Vertrauen. Es hat ja alles andere gar keinen Wert. Schenk du dieses Öl, diesen Glauben, der in die Ewigkeit führt, der die Zugangsberechtigung ist. Und lieber Herr, bei uns ist es oft so, dass wir Öl haben, aber keine Liebe. Und der Glaube ist tot ohne das liebevolle Handeln, sagst du bei Jakobus. Es stimmt. Der Glaube braucht die Lampe, die Liebe, um zu leuchten, um ein Zeugnis für dich zu sein, für deine Liebe in dieser Welt. Herr, schaff du in uns diese Liebe. Amen.